der Herr hier einige anspricht, zwar hatte ich Masken vor Augen. Und ich habe innerlich gefragt, was das soll. Und dazu kam einfach dieser englische Satz, be real. Be real. Sei echt. Und ich glaube, wir haben manchmal alle Masken. Wir haben eine religiöse Maske. Wir haben eine Maske manchmal von Scham. Allen möglichen Dingen. Aber Gott möchte Beziehung zu einer echten Person. Lieber ein bisschen weniger fromm, aber dafür echt. Gott ist sehr personenbezogen. Und wir brauchen kein frommes Theater zu machen. Wir können vor ihn kommen, so wie wir sind. Das ist das Privileg des Kreuzes. Und das ist das Privileg der Sohnschaft, dass wir mit Zuversicht oder mit Freimütigkeit zum Thron Gottes kommen können. Freimütigkeit heißt, mit offenem Gesicht vor Gott erscheinen. Der Böse möchte uns immer irgendwie in eine gekünstelte Art hineinbringen. Aber Gott ist daran nicht interessiert. Und die Menschen um uns herum erkennen das sowieso. Lass uns authentisch sein. Nichts ist überzeugender als authentisches Christsein. Wenn unser Leben davon durchdrungen ist, dann ist es ansteckend. So viel vorweg. Pack das zur Seite, du hast es nicht mehr nötig. Du kannst ganz offen, mit offenem Angesicht vor Gott erscheinen. Leg die Maske der Scham ab. Oder was immer es sein mag. Vielleicht fühlst du dich schuldig. Vielleicht denkst du, ich bin ein unmöglicher Christ. Ich habe auch manchmal die Gefühle, ich bin ein unmöglicher Christ. Lass uns echt sein. David war so echt. Wenn man mal die Psalmen liest. Manchmal hat er seine Not herausgeschrien zu Gott. Manchmal hat er vor Gott geheult. Manchmal hat er gesagt, Gott, ich begreife dich überhaupt nicht mehr. Ich verstehe gar nichts mehr. Wo bist du denn? Und trotzdem war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat so viele Fehler gemacht. Aber wann war ein Mann nach dem Herzen Gottes? Weil sein Herz war echt auf Gott gerichtet. Okay, ich möchte heute ein bisschen weitermachen mit dem, was ich letztes Mal schon angesprochen habe. Ich möchte heute über den Bund sprechen. Das ist ein ganz zentraler Gedanke in der Schrift. Gott ist ein Gott des Bundes. Und wenn wir Bundesbeziehungen verstehen, dann werden wir noch viel tiefer gegründet sein, viel tiefer, viel sicherer sein in dem, wie Gott es meint. Im Hebräischen gibt es für Bund den Begriff Berit, oder, und das hat so den, ja, so das Verständnis von einem feierlichen Bündnis oder einem Vertrag, der mit einem Eid geschlossen wird. Ja, was ist überhaupt ein Bund? Kann man ja mal drüber nachdenken. Ein Bund oder ein Bündnis ist eine Vereinbarung, ein Vertrag zwischen mindestens zwei Personen. Und normalerweise beinhaltet ein Bund ein Ziel oder ein Zweck, wozu man diesen Bund abschließt. Und es gibt Rechte und Pflichten in einem Bund. Und es gibt auch definierte Konsequenzen, wenn man den Bund bricht. Es gibt so Beispiele. Unter Völkern gibt es Bünde. NATO zum Beispiel ist ein Bund. Nicht? Oder im praktischen Leben, die Ehe ist ein Bund. Oder man kann auch manchmal schließen Firmen untereinander auch Bündnisse ab, Verträge ab. Und Gott achtet sehr auf Bünde und ist nicht gleichgültig, ob Menschen einen Bund halten oder brechen. Auch im zivilen Leben ist es Gott überhaupt nicht egal, was wir machen. Es hat immer starke Konsequenzen. Okay, In den biblischen Bünden geht es immer um die Herstellung und Erhaltung der Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist das Ziel. Ich will mitten unter ihnen wohnen. Das war das Herz Gottes von Anfang an. Am Anfang war es im Paradies so. Dann kam der Sündenfall. Dann später kam die Stiftshütte. Gott inmitten seines Volkes. Und später, heißt es, zeltete das Wort Gottes unter uns. Jesus, Gott im Fleisch, unter uns. Und später in der Offenbarung sehen wir das Ende der ganzen Geschichte. Es ist wieder so, Gott inmitten seines Volkes. Sehen schon, dass es Gott sehr am Herzen ist. In Einheit und in Harmonie mit uns zu leben. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Bündnisse und beide kommen in der Bibel vor. Es gibt einen einseitigen, unbedingten Bund. Nur ein Bundespartner verpflichtet sich, etwas zu tun. Es gibt keine Bedingungen. Das war zum Beispiel der Vertrag, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Kommen darauf später zurück. Und dann gibt es einen beidseitigen Bund. Zum Beispiel den Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Der Bund war gut. Nur einer der Bundespartner war unzuverlässig. Das war das Problem. Und in diesem Bund, den Gott mit Israel geschlossen hatte, da war der Zweck klar definiert. Das Ziel war klar. Aber auch die Konsequenzen. Gott sagt, wenn ihr mir gehorcht in allem, was ihr tut, dann werdet ihr über die Maßen gesegnet sein. Ihr werdet der Kopf sein und nicht der Schwanz. Ihr werdet großartige Dinge erleben. Aber wenn ihr den Bund brecht, dann wird das furchtbare Konsequenzen haben. 5. Mose 28 zeigt den Segen des Bundes und zeigt auch, die Konsequenzen von Vertragsbruch. Israel musste das auf schreckliche Weise erleben, immer wieder. Und dennoch, selbst wenn Israel den Bund gebrochen hat, war Gott barmherzig und hat immer wieder seine Hand ausgestreckt. Er wollte immer wieder sein Volk zurückziehen. Aber wir wissen, wie die ganze Geschichte dann gelaufen ist. Das war so ein Hin und Her, so eine Zickzackkurve. Wenn die Situation katastrophal wurde, dann schrien sie wieder zu Gott und dann wurden sie wieder hergestellt und dann ging es ihnen eine Zeit lang gut, dann ging es wieder bergab. Und in der nächsten Talsohle schrien sie wieder zum Herrn. Rette uns, hol uns raus. Und so ging das die ganzen Jahre, die ganzen Jahrhunderte hindurch. Der Bund Gottes im Alten Testament waren starke Bedingungen geknüpft. Die bekanntesten Bedingungen waren die 10 Gebote. Ne? Kennen wir alle. Kennt ihr irgendjemand, der 10 Gebote halten kann? Denk mal einen kurzen Moment nach. Vielleicht hast du manche Dinge nicht getan, aber in deiner Fantasie bestimmt. In deiner Fantasie sind schlimme Dinge abgelaufen, vermute ich, weil das bei mir auch so ist. Und Jesus überhöht ja noch in der Bergpredigt die Forderung des Gesetzes. Er sagt, selbst wenn du es in Gedanken tust, ist es schon so, als wenn du es ausgeführt hättest. Boah, ne? Wenn du deinen Bruder zürnst, bist du schon ein Mörder, oh, Hilfe. Mörder kommen nicht in den Himmel, sagt die Bibel definitiv. Ganz schön schrecklich, nicht? 613 Gebote. Da war natürlich auch noch vieles dabei. Da war Erbrecht dabei, da war Hygieneregeln dabei, waren ganz, ganz viele andere Geschichten. Aber die 10 Gebote reichen ja schon. Sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen? Sage ich durchgefallen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nicht? Ich kann ihn nicht halten. Nebenbei, gilt der Bund eigentlich, den Gott damals mit Israel geschlossen hat, überhaupt für Heidenchristen? Gilt er für uns? Nee, sorry. Gilt nicht. Das hat man beim Apostelkonzil schon festgestellt. Da steht in Apostelgeschichte 15, 19 und 20, deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern man soll ihnen schreiben, dass sie sich enthalten sollen von den Verunreinigungen der Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut. Das war's. Von was anderem ist nicht geschrieben. Das andere war für die Israeliten. Der alte Bund war nie für Heidenchristen gedacht. Ach so, ja, ja, das ist später. Das ist eine andere Sache, da komme ich noch mehr drauf zurück gleich. Nicht, aber um das mal klar zu machen, das größte Problem in der Kirchengeschichte ist, dass man alten und neuen Bund vermischt hat. Und Jesus macht das schon mal klar, er sagt, neuer Wein gehört in neue Schläuche. Junger Wein gärt total. Und wenn man den, damals waren ja die Schläuche, das waren ja Tierfälle. Und wenn der junge Wein in die Tierfälle hineinkam, ja, das hat die zerrissen. Und dann bringt ihr das Bild vom Flicken. Nicht? Es macht keinen Sinn, ein neues Kleid zu zerschneiden, um daraus ein Flicken zu nehmen für ein altes Kleid. Jesus ist nicht gekommen, um den alten Bund zu verbessern, sondern er ist gekommen, um den alten Bund zu erfüllen und einen besseren für uns zu schaffen. Es ist so wunderbar, dass es schon im Alten Testament so vorgestattet ist. Übrigens, im Alten Bund wurden Bünde nicht geschlossen, sondern sie wurden geschnitten. Kennt ihr sicher vielleicht auch noch aus manchen Western, Karl-May-Filme, Blutsbrüderschaft. Man ritzte sich in den Arm und dann legte man die blutenden Stellen aufeinander und dann war man Blutsbruder. Haben wir als Kinder manchmal auch gemacht, so ein Quatsch. Nicht? Okay, das ist so hervorragend, was da steht, der Bund mit Abraham. Das ist so ein starkes Schattenbild auf den neuen Bund. Es ist jetzt ein bisschen mehr Text, aber es lohnt sich, da mal ein bisschen tiefer hineinzugehen. Gottes Bund mit Abraham, 1. Mose 15, folgende. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe doch kinderlos dahin und habe keinen Erben. Eliezer von Damaskus wird mein Erbe sein. Und Abraham sagte, siehe, du hast mir keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgeht, wird dich beerben. Und er führte hinaus und sprach, blicke doch auf den Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach, ich bin der Herr, der dich herausgeführt hast aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und der Herr sagte, Herr, und Abraham sagte, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Berechtigte Frage, ne? Abraham war schon sehr alt, seine Frau war schon sehr alt, natürlich ging nichts mehr mit Kindern. Und Gott hatte geredet und Abraham traut sich, Gott eine Frage zu stellen und zu sagen, Herr, ich brauche ein Zeichen. Ich kann sonst nicht weiter. Nach menschlichem Ermessen geht hier nichts mehr und du gibst mir so eine Verheißung? Bitte, beweis mir das, zeig mir das, dass ich ein Fundament für meinen Glauben habe. Und das ist nicht großartig, dass Gott darauf eingeht? Ich weiß nicht, ob du auch schon mal in so einer Situation warst. Gott sagt dir was und alles in dir schreit nein. Alles sagt, das geht gar nicht, das ist unmöglich, wie soll das passieren? Ja, vielleicht darfst du auch fragen. Und dann gibt Gott ihm diese Antwort, Vers 9. Da sprach er zu ihm, bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter, eine Turteltaube, eine junge Taube. Und er brachte ihm all diese. Und er zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Der Bund wird geschnitten. Stell dir das vor. Die eine Seite, da lagen Tierhälften und dann auf der anderen Seite lagen auch Tierhälften. Und es war normalerweise, dass beide Bundespartner dann durch die Tierhälften hindurchgingen. Und sie brachten damit zum Ausdruck, so soll es mir geschehen, wenn ich den Bund brechen werde. So wie diesen Tieren. Das war schon eine ganz, ganz schön drastische und ernsthafte Geschichte, nicht? Und was passiert? Direkt danach. Die Raubvögel kommen und stoßen auf diese toten Tiere. Und Abraham verscheucht sie. Wir wissen, dass Vögel in der Bibel oft ein Symbol sind, auch für dämonische Kräfte. Und ich sage euch eins, der Teufel hasst den Bund. Weil er weiß, wenn wir den Bund begreifen, dann hat er viel an Terrain verloren. Er versucht, die Sache von vornherein zu boykottieren, das Opfer zu stehlen. Und Abraham strengt sich an. Und dann Vers 12. Und es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und dichte Finsternis überfielen ihn. Und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihm dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Aber du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst im guten Alter begraben werden. Und bis in die vierte Generation werden sie hierher zurückkehren, bis das Maß der Amoriter, denn das Maß der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen war und Finsternis eingetreten war, siehe, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel fuhr zwischen diesen Stücken hindurch. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Ist das nicht erstaunlich? Was war passiert? Die Vorbereitungen waren geschaffen. Und dann schläft Abraham ein. Er kann nicht hindurchgehen. Alleine Gott geht hindurch. In zwei Symbolen. Dieser feurige Ofen und die Feuerfackel. Die Feuerfackel erinnert doch an Jesus, nicht? Im Neuen Testament, in der Offenbarung, nicht? Er ist die Flamme Gottes. Das ist schon eine Vorschattung auf das, was im Neuen Bund geschehen sollte. Gott schließt eigentlich den Bund mit sich selber. Oder wenn wir so wollen, mit seinem Sohn. Abraham war nur Nutznießer dieses Bundes. Ist das nicht großartig? Darum sind wir gesegnet in Abraham. Darum sind wir Abrahams Nachkommen. Wegen dieser Dinge. Das ist übrigens die erste Erwähnung eines Bundes. Und Derek Prinz hat mal gesagt, ist ein Prinzip der Auslegung. Jedes Mal, wenn etwas zum ersten Mal in der Bibel vorkommt, dann soll man genau hinschauen, weil da das Muster festgelegt wird, um was es sich handelt. Hier ist dieser großartige Bund. Und jetzt wissen wir schon, wo es hingeht, nicht? Später kam der Sohn Gottes auf diese Erde, lebte unter uns, tat keine Sünde, tat nur Gutes. Und er ging bis zum Kreuz, wurde am Kreuz gerichtet, wegen unserer Schuld. Und Jesaja sagt schon, die Strafe zu unserem Frieden liegt auf ihm. Das Lamm Gottes trägt die Sünde der ganzen Welt hin zum Kreuz. Und da geschieht das Gericht Gottes. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Er hat Frieden gemacht, durch das Blut seines Kreuzes. Der Hebräerbrief lehrt ganz klar, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Als das Blut Jesu geflossen ist, wurde der neue Bund in Kraft gesetzt. Was war geschehen? Gott schloss wieder einen Bund, aber nicht mit uns, sondern er schloss seinen Bund mit dem Menschensohn Jesus. Das ist das Geheimnis der ganzen Sache. Jesus wurde Mensch, damit wir versöhnt sein können mit Gott. Darum ist er der Bürger des neuen Bundes. Er ist der Garant. Ich hätte keine Chance im Alten, wenn es nach dem Alten Testament gehen würde. Irgendjemand von uns? Wenn die Bibel sagt, es gab nur drei Gerechte im Alten Testament. Hiob, Noah und Abraham, oder wer war es noch? Ich weiß nicht genau. Nur drei Gerechte. Nicht viel, nicht? Okay. Lass uns zum Kreuz schauen. Vom Kreuz geht aller Segen aus. Wenn wir das Kreuz verpassen, verpassen wir alles. Gott hat in Wirklichkeit nur eine Gabe. Und seine Gabe ist Jesus Christus. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe, sagt Paulus. Und die Briefe sind voll davon, das zu beschreiben, was eigentlich am Kreuz geschehen ist. Dieser großartige Bund, geschlossen im Blut Jesu Christi. Und wir bringen es auch immer wieder symbolisch zum Ausdruck beim Abendmahl. Dies ist der neue Bund in seinem Blut. Und wir sagen damit, wir sind restlos abhängig von dir, Jesus. Weder meine Religion, weder meine Gutmütigkeit, noch irgendetwas anderes kann das Herz Gottes befriedigen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Das Kreuz hat mehrere Seiten. Die eine Seite des Kreuzes ist, Jesus starb für uns, damit wir den Weg in den Himmel antreten können. Die andere Seite des Kreuzes ist, wir alle sind unverbesserlich. Gott verbessert nicht den alten Menschen. Das ist Humanismus. Der gute Kern ist ein Riesenquatsch. Selbst kleine Kinder. Bei kleinen Kindern merkt man schon, da ist oft ein Aufbegehren, nicht? Den guten Kern können wir vergessen, den haben Menschen sich ausgedacht. Gott sagt, hoffnungslose Fälle, abgeschafft. Die ganze Menschheit war in Jesus mit am Kreuz. Und wenn wir es verstehen, dann begreifen wir. Da steht, wir sind mit Christus gekreuzigt. Das heißt, wir, unsere Fähigkeiten, alles was in uns ist, zählt erst nicht mehr. Zählt vor Gott nicht. Das Einzige, was zählt, ist eine neue Schöpfung. Ist das gut oder ist das nicht gut? Ist gut, ne? Halleluja. Das ist der Ort, wo wir zur Ruhe kommen. Nichts habe ich zu bringen, Herr, alles Herr bist du. Ist der einzige Punkt. Religion versucht dich immer nur anzustacheln. Religion ist wie so ein Sklaventreiber. Sag ein bisschen mehr, du hast nicht genug gebetet, streng dich mal an. Du hast jetzt schon 2 Wochen nicht mehr gefastet. Wie soll aus deinem Leben überhaupt noch was werden? Gott wird dich niemals gebrauchen können. Du bist eine totale Flasche. Merkt ihr? Und mit dieser Peitsche, da können wir eine gewisse Zeit in Gang kommen. Aber irgendwann brechen wir zusammen. Und irgendwann kommt Missmut auf. Gott, bist du wirklich so ein harter Typ? Ich wusste, dass du ein harter Mann bist, nicht? Kennt die Stelle nicht? Du nimmst, wo du nicht gesät hast. Mit anderen Worten, Gott, du bist ein Dieb, nicht? Das hat ja dieser Mann mit dieser komischen Vorstellung, nicht? Hier hast du dein eines Talent zurück. Da bringt Religion uns hin. Gott ist nicht mehr der liebende Papa, sondern ein elender Sklaventreiber, der die Daumenschrauben noch ein bisschen mehr andreht. Mal sehen, wie wir sie wieder ans Laufen kriegen. Aber das widerspricht so total dem Charakter Gottes. Wir müssen das verstehen. Alles, was nicht am Kreuz anfängt, führt nicht zum Ziel. Nimm das Kreuz weg. Nimm die Auferstehung weg. Und das ganze Buch taucht nichts mehr. Kannst es wegwerfen. Das ist das Zentrum der ganzen Sache. Jesus ist unser hoher Priester geworden. Halleluja. Ich möchte euch ein kleines bisschen was aus Hebräer 9 vorlesen. Hebräerbrief gehört ja zu den schwierigen Briefen, nicht? Aber die Judenchristen mussten überzeugt werden, dass Jesus wirklich der war. Und es wird lang und breit erklärt, warum Jesus das Zentrum ist, warum der neue Bund besser ist als der alte. Und in Hebräer 9, Vers 12 steht, er ist auch nicht gekommen mit dem Blut von Böcken und Kälber, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Hör das mal, eine ewige Erlösung. Ewig hört sich gut an, nicht? Ewige Erlösung. Wenn nun schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer Kuh verunreinigte, die damit besprengt werden, heiligt zur Reinigung des Fleisches, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der durch den ewigen Geist sich selbst als makelloses Opfer Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken und uns zum Dienst am lebendigen Gott bereit machen. Darum ist er der Mittler des neuen Bundes. Halleluja. Jesus ist mit seinem Blut in den Himmel gegangen und hat das Blut vor Gott den Vater gebracht. Und jedes Mal, wenn wir versagen, dann ist Jesus als unser hoher Priester da und weist auf das Blut. Halleluja. Soll uns das motivieren zu sündigen? Nein. Aber wenn wir sündigen, haben wir einen hohen Priester, der vor Gott eintritt. Halleluja, ist das nicht gut? Eine ewige Erlösung. Nicht nur etwas, was für den Moment gilt. Wisst ihr, wenn wenn die Erlösung nur gegolten hätte für mein vergangenes Leben, bis zu meiner Bekehrung, hätte ich dennoch keine Chance. Denn danach habe ich auch noch gesündigt. Aber ich danke Gott dafür, dass mit dem Blut Christi Gott so etwas wie einen Blankoscheck ausgestellt hat. Die Sünden der ganzen Welt hat Jesus getragen. Und jedes Mal, wenn ich komme und sage, Gott, vergib mir meine Schuld, dann kann ich auf diesen Blankoscheck zurückgreifen. Da heißt es, es ist alles bezahlt. Es ist alles bezahlt. Ich kann ihn dauernd einlösen. Wenn Jesus von uns verlangt, 7 mal 70 mal an einem Tag zu vergeben, meinst du, dass er weniger tut? Ich weiß nicht, hast du es schon mal geschafft, 490 Mal an einem Tag in der gleichen Sache zu sündigen? Da muss man sich schon gewaltig anstrengen. Ich glaube, das habe ich noch nicht hingekriegt. Aber es ist schon bemerkenswert. Das zeigt eins. Sünde ist eigentlich nicht mehr das Problem. Ich will das nicht verharmlosen. Überhaupt nicht. Ich werde auch noch ein bisschen drauf eingehen. Aber die Strafe für unsere Sünden liegt auf ihn. Im deutschen Rechtswesen gilt es, keiner darf wegen der gleichen Sache 2-mal bestraft werden. Stimmt das, Klaus? Ja, nicht? Keiner darf wegen der gleichen Sache 2-mal bestraft werden. Okay, wenn Jesus die Strafe für unsere Sünden getragen hat, darf Gott dich noch bestrafen? Bund, darf er dich noch bestrafen, wenn Jesus alle deine Strafe getragen hat? Darf er das noch? Eigentlich nicht, ne? Ist eine heilige Kuh, darf man kaum ansprechen, aber diese heilige Kuh muss geschlachtet werden. Nein, das ist das Wesen des Bundes. Sollen wir sündigen? Paulus sagt, das sei ferne. Wie können wir das denn überhaupt uns vorstellen, wenn wir begreifen, wer einen solchen Bund mit uns gemacht hat? Sollte uns das gar nicht mehr in den Kopf kommen, das zu tun. Aber was möchte Gott damit erreichen? Dass wir zur Ruhe kommen und dass wir in Frieden leben und nicht dauernd diese Last von Selbstverurteilung, diese Last von schlechtem Gewissen, diese Last von, was weiß ich, haben, von Versagen haben. Fühlst du dich noch als geistlicher Versager? Musst du nicht mehr länger. Ich habe heute schon wieder keine Bibel gelesen. Braucht Gott ein Bibel lesen? Nee, nicht? Er kennt die Bibel schon. Aber du brauchst sie. Du brauchst es. Aber es ist auch keine Katastrophe, wenn du sie nicht liest. Der Bund besteht dennoch. Ist es gut, Bibel zu lesen? Ja. Ist es gut, zu beten? Ja. Braucht Gott ein Gebet? Nein. Er weiß sowieso schon vorher, was wir brauchen. Wisst ihr, wir machen aus allem oft so ein Programm. Aber Gott möchte nicht, dass wir programmorientiert sind, sondern personenbezogen. Manchmal ist unser Gebet richtig heidnisch. Wir versuchen, Gott weich zu klopfen. Versteht ihr? Kleine Kinder können das auch. Nicht? Vor allen Dingen an der Kasse. Nicht? Kriegen sie auch mal einen Schreikrampf, wenn sie ihren Lolli nicht kriegen. Wir brauchen diese gleiche Tour bei Gott nicht anzuwenden. Gott reagiert nicht auf Schreikrampf. Halleluja. Es ist vollbracht. Das weiß ich schon. Aber lass das mal tief in dich hineinsacken. Es ist vollbracht. Ja, was denn? Alles. Wie viel ist alles? Was meinst du, wie viel ist alles? Eine ganze Menge, nicht? Alles, alles, alles ist vollbracht. Telestai, du bist über die Ziellinie. Deswegen sagt die Bibel auch, dass unser Wandel schon im Himmel ist. Nur wir gebrauchen dieses Privileg oft nicht, weil wir den Bund nicht verstehen. Und deswegen, Satan ist ein Lügner. Er möchte, dass du weiterhin mit Scham und Schuld und Verdammnisgefühlen durch die Gegend läufst. Schlechte Reklame für Jesus. Halleluja. Ich glaube, wir brauchen den Heiligen Geist, damit er uns zeigt. Wozu ist der Heilige Geist da? Unter anderem. Um uns zu zeigen, was uns schon von Gott geschenkt ist. Stimmt's? Sagt die Schrift. Halleluja. Es bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Feierruhe. Feierruhe. Wir haben das schon gesungen vorhin, nicht? Wir feiern. Weil die Arbeit ist getan. Die Arbeit der Versöhnung ist getan. Nochmal zusammengefasst. Der alte Bund bestand aus äußeren Verordnungen. Der neue Bund aus einem neuen Herzen. Der alte Bund war zeitlich begrenzt. Der neue Bund ist ewig. Der alte Bund wurde durch Tieropfer eingesetzt. Der neue Bund durch das Opfer Jesu. Der alte Bund konnte Schuld bedecken, aber er konnte Schuld nicht wegnehmen. Der neue Bund nimmt die Schuld weg. Und wenn die Schuld weggenommen ist, ich meine, ich denke jetzt mal ganz einfach, wenn etwas weggenommen ist, dann ist es nie mehr da, oder? Wir müssen manchmal auch ein bisschen kindlich werden. Der alte Bund konnte kein gutes Gewissen hervorbringen. Die Leute hatten immer noch Schuldbewusstsein. Leider wir Christen oft auch. Aber der neue Bund ist auch dazu da, um uns ein gutes Gewissen zu geben. Ein gutes Gewissen, du, das ist so viel wert. Schlechten Gewissen lebt es nicht gut. Okay. Im alten Bund gab es menschliche Priester. Irgendwann sind sie gestorben. Und da musste ein neuer kommen. Im neuen Bund ist Jesus unser hoher Priester. Der stirbt nicht mehr. Für alle Zeit ist er unser hoher Priester. Jesus ist für alle Zeit der, der zur Rechten Gottes sitzt und für dich und mich betet. Einen Grund, ein Lächeln aufs Gesicht zu kriegen, ne? Er betet für dich. Sagst du, keiner betet. Doch. Jesus betet für dich. Das ist meine Garantie. Halleluja. Im Alten Testament gab es Verheißungen, aber auch furchtbare Konsequenzen, nicht? Im Neuen Bund haben wir bessere Verheißungen. Das Blut Jesu redet besser als das Blut von Abel. Bessere Verheißungen. Jesus ist der Mittler des Neuen Bundes. Im alten Bund mussten wir etwas tun, um gesegnet zu werden. Im neuen Bund sind wir gesegnet, um etwas zu tun. Das ist ein Riesenunterschied. Im alten Bund war die Motivation Furcht. Im neuen Bund ist die Motivation Liebe. Im alten Bund gab es nur Kontakt zu Gott durch Priester. Im neuen Bund haben wir einen persönlichen Zugang. Neutestamentliche Priestertum. Ist der neue Bund besser? Was meint ihr? Ist er besser? Halleluja, nicht? Lass uns doch nicht wieder zum Alten zurückgehen. Meistens geschieht das ja nicht bewusst, sondern so, wir haben mal wieder was ausgefressen, irgendwas nicht gut gelaufen und dann kommen wir wieder in dieser alten Art hingeschlichen zu Gott. Ich meine jetzt nicht echte Buße. Nicht echte Buße ist, ich sehe etwas von Herzen ein und bekenne das und dann ist das vergessen. Wusstet ihr, dass wenn Gott Sünden vergibt, dass das auch vergisst? Hey, jetzt komme ich zum 499. Mal. Und Gott sagt, wieso? Ich weiß gar nichts mehr. Rest ist schon vergeben und vergessen. Ist weg. Er wirft unsere Sünden ins tiefste Meer. Und ich sage es nochmal, man kann das alles total falsch verstehen. Lasse uns umso mehr sündigen? Nein. Aber Gott möchte, dass du in Ruhe und in Frieden leben kannst und dich freust über das, was er getan hat. Ich bin so dankbar dafür. Bist du gerecht vor Gott? Gibt es hier einen Gerechten vor Gott? Drei, vier trauen sich. Ihr seid alle gerecht. Oder ihr gehört nicht dazu. Aber wer zu Jesus kommt, ist gerecht. Aber ich fühle mich nicht so. Ich auch nicht. Es hat auch nichts mit Gefühlen zu tun, sondern mit Tatsachen. Und Gerechte dürfen mit Freimütigkeit vor den Thron Gottes kommen. Und manchmal müssen wir wirklich bestimmt mit bestimmten Dingen umgehen. Zu sagen, egal was da jetzt in meinem Kopf ist, das hat nichts mit Wahrheit zu tun. Die Wahrheit ist, ich bin erlöst. Die Strafe liegt auf ihm, zu meinem Frieden. Okay, wie ist das jetzt aber mit Hebräer 12? Steht doch im Neuen Testament. Wie ist es denn damit? Das redet doch eine ganz andere Sprache. Ja, eigentlich nicht. Nur wir verwechseln manchmal zwei Dinge. Strafe und Erziehung. Im Alten Testament hat Gott gestraft. Im Neuen Testament erzieht Gott. Hebräer 4, Vers 12. Und folgende. Gott erzieht. Die Motivation ist, dass wir reif werden, vernünftig handeln und leben. Okay, wie läuft das ab, die Erziehung Gottes? Das erste ist Zurechtweisung. Kennen wir alle, nicht? Wir lesen Bibel, stolpern über einen Bibelvers. Hallo, das redet über mich. Irgendwas ist da nicht ganz kompatibel mit Gott. Und wenn wir reagieren, ist alles gut. Wenn wir nicht reagieren, dann kann es dazu führen, dass die Sache öffentlich wird. Das hat meistens ein bisschen mit Beschämung zu tun. Aber ihr könnt euch daran erinnern, an manche Skandale, die auch über manche Christen durch die Presse gegangen sind. Wenn wir auf Gottes Ermahnung nicht hören, kann sein, dass er die Sache öffentlich macht. Nicht, damit wir als die Blamierten dastehen, sondern damit wir merken, dass was falsch läuft. Und wenn wir dann nicht reagieren, dann kann es sein, dass dann auch noch härtere Maßnahmen folgen. Aber das Ziel ist völlig anders. Das Ziel ist Wiederherstellung. Im Neuen Testament. Konsequenzen. Wir alle erleben manchmal Konsequenzen unseres Handelns. Ne? Wenn ich mich dauernd falsch ernähre, werde ich krank werden. Gott ist es nicht, der mich krank macht. Aber ich habe die Konsequenzen meines Handelns zu tragen. Wenn ich nur Süßigkeiten esse und dann irgendwann schlechte Zähne habe, dann ist es nicht Gott, der meine Zähne kaputt gemacht hat, sondern meine Dummheit. Vielleicht hat er mir auch gesagt, nicht so viel. Aber wenn ich nicht höre, gibt es dieses schöne Wort, wer nicht hören will, der muss fühlen. Wenn ich die Ehe breche und es entsteht ein Kind, dann nimmt Gott die Konsequenzen nicht weg. Und die Strafe ist vergeben. Ich werde nicht mehr wegen Ehebruch von Gott verklagt werden. Aber die Konsequenzen meines Handelns muss ich trotzdem tragen. kann sein, dass meine Ehe kaputt geht. Nicht Gott hat sie kaputt gemacht, sondern ich habe sie kaputt gemacht. Das müssen wir unterscheiden. Nicht, oder wenn ich jemanden betrogen habe, jemanden belogen habe, dann kann das möglicherweise zur Folge haben, dass jemand kein Vertrauen mehr zu mir hat. Und es ist manchmal sehr schwierig, das Vertrauen dann wiederzubekommen. Ist nicht Gottes Schuld, sondern ist die Konsequenz meines Verhaltens. Wir müssen da wirklich unterscheiden. Gott straft nicht, aber Gott erzieht. Das müssen wir gut auseinanderhalten. Ich weiß das, weil ich habe ja oft auch mit Schmerzen zu tun. Und diese Fragen drängen sich manchmal förmlich auf. Gott, was habe ich wieder falsch gemacht? Was habe ich wieder falsch gemacht? Ist das irgendwo eine Strafe? Kennt irgendjemand sowas? Solche Gedanken? Also bei mir kommen die manchmal. Und ich muss es mir bewusst machen. Es ist nicht Gott. Es ist vielleicht eine Konsequenz meines Verhaltens. Oder, was weiß ich, aber Gott ist es nicht, der dahinter steht. Ein neuer Bund. Jesus ist der Garant dieses neuen Bundes. Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, in denen wir leben können. Entweder sind wir in Christus oder wir sind in Adam. Und wenn wir in Adam sind, dann stehen wir unter dem Urteil Adams. Hoffnungslos verdorben, nicht tauglich für den Himmel. Alle Verheißungen des Neuen Testamentes sind in Christus. Deswegen, eigentlich hat Gott nur eine Gabe. Und in dieser einen Gabe, Jesus, ist alles enthalten. Halleluja. Halleluja. Schau mal auf das Kreuz. Klaus hat das vorhin auch schon. Hat uns eingeladen zum Thron Gottes. Aber der Weg zum Thronsaal Gottes geht über das Kreuz. Und wenn du Jesus jetzt am Kreuz bluten siehst, dann kannst du sagen, für mich. Sein Blut floss über die ganze Anklageschrift. Halleluja. Kannst du das sehen? Deine ganze Schuld. Bald steht sie dir vor Augen. Und jetzt sehe, wie das Blut drüber fließt. Sie ist nicht mehr verwendbar für den Teufel. Unbrauchbar gemacht. Er wird natürlich kommen und sie dir nochmal vorhalten und sagen, da und da, aber du kannst sagen, nein, das hat nichts mehr mit mir zu tun. Das ist alles erledigt. Ich sag dir, wenn du den neuen Bund verstehst, wirst du dich freuen. Ich weiß nicht, ob ich durchgedrungen bin heute Morgen. Freude! Das Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit. Ja, Jesus unsere Gerechtigkeit. Aus Frieden. Ja, Jesus unser Friede. Und aus Freude im Heiligen Geist. Jesus unsere Freude. Halleluja. Dreht sich alles um Jesus, ne? Dreht sich alles um Jesus. Halleluja. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn hat, hat alles, was Gott zu geben hat. Nur er muss verstehen, was er bekommen hat. Und wer den Sohn hat, der hat nichts. Die Menschen, die Gott nicht kennen, sind tot in den Augen Gottes. Tot in Sünde und Übertretung. Aber du lebst, weil Jesus in dir lebt. Und du darfst Leben weitergeben. Und ich möchte jetzt einfach beten, dass alle Form von Trauer, alle Form von religiöser Last von dir weggenommen wird. Vielleicht trägst du sie noch, aber du solltest sie nicht mehr tragen. Leg ab. Leg ab. Leg ab. Das Kreuz ist der große Misthaufen Gottes. Kannst du all deinen ganzen Müll abladen. Und hinterher? Was Gott weggenommen hat, holen wir uns nicht wieder, ne? Oder? Oder? Ja, ne? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich bitte dich, dass du das Wort lebendig machst, dass es durchdringt bis in die Tiefen unserer Existenz und dass wir aufstehen innerlich und sagen, ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Ich bin erlöst, weil Jesus um meinetwegen gestorben ist. Ich bin erlöst und ich schaue nicht mehr nach hinten, sondern nach vorne. Und gehe mit ihm weiter. Wer beten möchte, darf das jetzt gerne tun. Ach, nur ein Gedanke kommt mir gerade in den Sinn. Heilig zu sein ist kein Prädikat. Heilig ist deine Natur. Heilig zu sein ist nicht so ein Sticker, den du dir an die Brust heftest, sondern du bist heilig, weil der Heilige in dir lebt. Es ist deine Natur. Es ist die Natur, das Wesen der neuen Schöpfung. Halleluja. Musst du dich anstrengen, um heilig zu sein? Nein, ne? Halleluja.